RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, dem 14. April 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar im Blickpunkt, Vergangenheit und Gegenwart, Wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji, Unun, Rini, Sekar, und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident mit alter Tradition in der Aufstellung des Haushaltsplanes stoppen. Gipfelkonferenz mit indonesischen Präsidenten anlässlich des 20. Jahrestages der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Russland. Präsident Joko Widodo empfing Delegierten der Kommunistischen Chinesischen Partei. Tourismusministerium wird Entwicklung der 10 Prioritätstouristen Chile beschleunigen. Regierung wird Steuersanktion gegen die Steuermanipulation über Briefkastenfirmen in Panama verhängen. Die Weltbank unterstützt Indonesien in der Verhinderung von Waldbränden. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird die alte Tradition in der Aufstellung der Haushaltspläne stoppen, damit die nationale Finanzplanung effizienter und effektiver werden kann. Präsident Joko Widodo betonte gestern bei der Eröffnung der Sitzung zum Entwurf des Präsidialerlasses die Wichtigkeit der integrierten Planung zwischen den Sektoren der Zentralregierung und den Regionenregierungen. Der Präsident sagte dazu weiter, dass die Synchronisierung der Aufstellung des Haushaltsplanes für den Aufbau erörtert werden solle, denn sie der Schlüssel für den effizienteren und effektiveren nationalen Aufbau werde. Präsident Joko Widodo fuhr, dass sie die Aufstellung des Haushaltsplanes auf deutliche Prioritäten fokussieren solle. Präsident Joko Widodo hofft, dass die Qualität der Einzelheit der Aufstellung des Haushaltsplanes verbessert werden könnte. Dadurch könne jedes Ministerium oder jede Institution die Aufstellung des Haushaltsplanes in jeweiligen Ministerien und Institutionen kontrollieren. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird vom 18. bis zum 20. Mai dieses Jahres an der Gedenkfeier zum 20. Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Russland in Sochi, Russland, teilnehmen. Während dieser Zeit wird Präsident Joko Widodo ein bilaterales Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sochi, Russland, abhalten. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Dery Aman, sagte in Jakarta, dass diese Gipfelkonferenz eine wichtige Bedeutung für Indonesien habe, dass sie die Staatsoberhäupter von ASEAN und Russland zum ersten Mal treffen werden. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara Widman während dieser Konferenz verschiedene Aktivitäten wie unter anderem ein Geschäftsforum veranstalten, um die Handels- und Investitionszusammenarbeit zwischen den Unternehmen zu stärken. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka Palace in Jakarta den Leiter des Büros für internationale und Auslandsbeziehungen der kommunistischen chinesischen Partei Song Tao empfangen. Dabei erörterten Joko Widodo und Song Tao verschiedene Themen, das sagte der Kabinettssekretär Pramono Anung gestern im Komplex des Präsidentenpalas in Jakarta. Dabei äußerten Song Tao Präsident Joko Widodo die Grüße des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Pramono Anung zufolge spiegele dieses Treffen den großen Wunsch der beiden Länder. Um ihre Freundschaften zu stärken. So werde auch die Demokratische Indonesische Partei des Kampfes PDIP besuchen, so Pramono Anung. Er fuhr fort, dass Song Tao Präsident Joko Widodo die Einladung von Xi Jinping überreicht habe, um an der Gipfelkonferenz G7 in Hangzhou teilzunehmen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya bemüht sich darum, die Entwicklung der 10 Prioritätstouristenziele zu beschleunigen, damit 10 neue Bali-Insel in Indonesien gegründet werden können. Zu diesem Zweck lud Minister Arief Yahya gestern 11 Gouverneure und 28 Bezirksleiter, Bürgermeister in ihren Regionen 10 Prioritätstouristenziele benannt werden zur Koordinationssitzung in Jakarta ein. Bei dieser Koordinationssitzung wurde die Beschleunigung der Entwicklung dieser 10 benannten Prioritätstouristenziele erörtert. Arief Yahya sagte dabei, angesichts der Empfehlung des Präsidenten sollten die Regierungen die Beschleunigung der Entwicklung dieser 10 Touristenziele ernsthaft und konkret unterstützen. Diese 10 Touristenziele seien der Toba See, die Küste Tanjung Kelayang, die Inselgruppe Seribu, die Küste Tanjung Lesung, der Tempel Borobudur, die Berge Bromo Tengger Semeru, die Küste Tanjung Lesung, die Insel Mandalika, das Touristenziel Labuan Bajo, der National Sepak Wakatobi und die Insel Morotai. Die indonesische Regierung wird über das Steuergeneraldirektorat schwere Sanktionen gegen die Steuerpflichtigen, die dem Programm der Steueramnestie nicht folgen, verhängen. Dies betreffe auch die Steuerflucht über Dokumente der Panama-Briefkastenfirmen. Der Sprecher des Steuergeneraldirektorats, Mekar Satria Utama, sagte in Jakarta, dass bei Steuerpflichtigen, die der Steueramnestie nicht folgten, die Regierung ihre versteckten Vermögen als Einkommen automatisch anrechnen und Steuer erheben werden. Ihm zufolge habe das Steuergeneraldirektorat die Daten der Steuerpflichtigen, die Gelder oder Vermögen im Ausland sparen würden. Die Regierung werde die Steuerpflicht weiter untersuchen und diejenigen verfolgen, die die Steueramnestie nicht nutzen wollen. Die Weltbank wird Indonesien eine Finanzhilfe gewähren und die damit einhergehende Entstehung von Rohwolken wie im vorigen Jahr geschehen zu verhindern. Der Leiter des Teams der Weltbank, Dennis Arial, sagte in Palembang nach dem Treffen mit dem Gouverneur Südsumatras Alex Nordin, dass diese Finanzhilfe dazu dienen solle, die Waldbrände in Indonesien einschließlich Südsumatras zu bekämpfen. Diese Finanzhilfe werde stufenweise in mehreren Jahren realisiert werden. Der Gouverneur sagte dazu, er sei bereit, zur Verhinderung von Flächen- und Waldbränden Maßnahmen zu ergreifen. Die Provinz Nord-Sumatra habe die verbrannten Fläche restauriert und sei weiteren Wald- und Flächenbränden zuvorgekommen, um eine Wiederholung der Umweltkatastrophe zu vermeiden. So der Gouverneur Alex Nurdin. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.043,70 Rupiah. Die Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.241 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar zum Thema die Aufregung des Bezirk- und Provinzführungsrates DPD steht im Zusammenhang mit technischen Problemen. Die Aufregung hat sich bei der Eröffnung der Sitzung des Bezirks- und Provinzführungsrates DPD am Anfang dieser Woche ereignet. Es ist schade, dass die Aufregung im Zusammenhang mit den wichtigen Punkten wie dem regionalen Aufbau nicht steht. Die Aufregung im DPD hat seit Januar dieses Jahres passiert und hat mit technischen Problemen und der Förmlichkeit wie die Ethikkodex und die Amtszeit zu tun. Die Pro- und Kontra-Meinung über den Vorschlag zur Reduzierung der Amtszeit von DPD von 5 Jahren auf 2,5 Jahren verläuft noch bisher. Dies ist ein offener Konflikt geworden und sieht vor der Öffentlichkeit aus. Die Aufregung im DPD verursacht eine Frage über die Fähigkeit dieser Instanz, um ihre Würde beizubehalten. Wie kann DPD eine Glaubwürdigkeit erhalten, wenn er nicht in der Lage war, ihre Leistung zu zeigen und den Respekt zu bewahren? Viele Leute stellen die Frage über die Arbeitsleistung vom DPD, da die Gesellschaft die maximale Arbeitsleistung noch nicht sieht. Das bringt eine Besorgnis, dass die Aufregung möglicherweise den Zynismus an DPD vermehren werde. In der Tat spielt DPD eine strategische Rolle für den regionalen Aufbau. Die Gesellschaft ist nicht gestört, wenn die Aufregung sich wegen der ernsthaften Debatte über die gerechten Aufbaustrategie in allen Gebieten in Indonesien. DPD soll sich auf den Aufbau und nicht auf die innere Frage fokussieren. Diese Aufregung hat gezeigt, dass der Provinz- und Beratungsführungsrat DPD nicht in der Lage sei, den Konflikt in seiner eigenen Organisation zu lösen. Die Aufregung ist ein Bild für die Unfähigkeit der Eliten, um die Fragen in Organisationen, Instanzen und Staatsregierung zu lösen. Die ernsthafte Frage über die Fähigkeit der Eliten zur Lösung der Fragen ist immer entstanden. Die Fähigkeit und die Weisheit sind sehr nötig, um die vorhandenen Fragen zu lösen. Wie können die Eliten die komplizierten Staats- und Volksprobleme lösen, wenn die Fähigkeit zur Lösung der inneren Organisation nicht sehbar wäre? Soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 4. April statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 4. April 1912, Untergang der Titanic. Am 4. April 1912 nahm eine der größten Katastrophen der zivilen Seefahrt ihren Lauf. Die Titanic kollidierte auf ihrer jungen Fahrt von Southampton nach New York bei Neufundland mit einem Eisberg, das unsinkbare Schiff sank. Der Abstand zum Eisberg war aber schon zu gering. Mit voller Reisegeschwindigkeit stieß das Schiff mit seiner vorderen Steuerbordseite gegen das Eisgebilde, das auf 300.000 Tonnen geschätzt wird. In der ersten Stunde stürmten zwischen 22.000 Tonnen und 25.000 Tonnen Wasser in das Schiff. Dabei wurden die vorderen 5 Abteile nahezu komplett geflutet, wonach die Titanic kurzfristig fast ein Gleichgewicht erreichte. Am 4. April 2010 Ortszeit ereignete sich das Yushu-Erdbeben. Das Yushu-Erdbeben 2010 war ein starkes Erdbeben mit der Magnitude 6,9 im autonomen Bezirk Yushu der Tibeter in der Provinz Qinghai am 13. April 2010. Das Erdbeben ereignete sich um 11 Uhr UTC. Das Epizentrum des Bebens lag nur 31,5 Kilometer nordwestlich des Bezirk Hauptort Gegu, 240 Kilometer nordnordwestlich der Osttibetischen Großgemeinde Chengguan und 1905 Kilometer west-südwestlich von Peking. Das Zentrum des Bebens lag in etwa 17 Kilometer Tiefe. Das Yushu-Erdbeben vom 13. April ist eines der größten dokumentierten Erdbeben im Umkreis von einigen hundert Kilometern. Ein Erdbeben in der Nähe erreichte eine Magnitude von etwa 6,5 und führte zum Tod von über 300 Personen. Am 14. April 2011, wo Rosihan Anwar gestorben ist. Rosihan Anwar ist der Führer der indonesischen Presse. Rosihan hat über 21 Bücher und vielleicht hunderte von Artikeln in fast allen großen Zeitungen und Zeitschriften in Indonesien sowie in einigen ausländischen Veröffentlichungen geschrieben. Rosihan begann seine journalistische Karriere als Reporter für Asien Raya Zeitung in der japanischen Besatzung im Jahr 1943. Er war später den Chefredakteur der Wohan Siasat Zeitung bis 1957 und Pedoman Zeitung von 1948 bis 1961. Im Jahr 1950, in Zusammenarbeit mit Umar Ismail, haben sie die Nationale Film Corporation oder Perfini gegründet. Seit Ende 1981 erwar die Förderung des Indonesian Films im Ausland und ist ein Kritiker des Films. Am 14. April 2011 Rosihan Anwar starb an einer Krankheit und wurde bei Kalibata Heldenfriedhof in Yogyakarta begraben. Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Heute in der Geschichte. Diulang. Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt zum Thema Bau der Flughafen und Hafen zur Verbindung der Gebiete in Indonesien. Die indonesische Regierung wird die Verbindung der Regionen von Sabang bis Wasior in West-Papua ausbauen. Zu diesem Zweck verstärkt die Regierung den Bau der Flughafen und Hafen. Dies soll dazu dienen, die Logistikkosten und den Preis der Waren zu vermindern, sodass die neuen Wirtschaftsentwicklungszentren in ganz Indonesien gefördert werden können. Zu diesem Zweck weihte Präsident Joko Widodo am 5. April dieses Jahres den Hafen Wasior im Bezirk Teluk Wondama in West Papua ein. Ist der Weit- und Fensterpunkt im nationalen Seeverkehr. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass durch den Bau der Flughafen und der Häfen die Bevölkerung von Aceh und Papua sich nun beliebig bewegen könnten. Der Hafen Wasior sei einer der Häfen des Seeverkehrs, der alle Bezirke in Indonesien verbinde. Dem Präsidenten zufolge solle der Bau des Hafens Wasior dazu beitragen, die Wirtschaft der Bevölkerung von Teluk Wondana in der Provinz West Papua anzukurbeln. Neben dem Hafen Wasior seien auch 27 Häfen gebaut worden. Die Regierung habe auch 4 Überquerungshäfen und 7 neue Flughäfen gebaut und 12 Flughäfen ausgebaut. Außerdem habe die Regierung 68 Häfen gebaut, die sich in den Molukken, Papua, Ostnusa Tenggara und Sulawesi befinden. Der Präsident erklärte weiter, dass der Bau der Häfen dazu diene, den Transport der Waren und die Beförderung der Passagiere zu erleichtern. Präsident Joko Widodo sagte aber auch, dass die Existenz der Häfen in einigen indonesischen Gegenden den Preis der Waren nicht so schnell reduzieren werde, da der Transport der Waren auch noch die Verbindung mit anderen Verkehrsmitteln brauche. Der Preis der Verbindung zwischen den Städten und Bezirken sowie der Transportverkehr werde entsprechend der Waren an allen Orten jedoch gleich sein. In diesem Zusammenhang betonte Präsident Joko Widodo wieder die wichtige Rolle der Regionalleiter in der Unterstützung des Ausbaus der Infrastruktur, wie unter anderem in der dazu notwendigen Befreiung der Flächen. Der indonesische Verkehrsminister Ignatius Jonan sagte, dass der Hafen Wasior anfangs als Volkshafen gedient habe. Von 2010 bis 2016 wurde dieser Hafen ausgebaut, um zu ausreichender Infrastruktur zu gelangen. Sei ein wichtiger Hafen, um das Gebiet im Umkreis des Bezirkes Teluk Wondama zu bedienen und werde Teil des nationalen Seeverkehrs. Dem Verkehrsminister zufolge sei der Hafen Wasior auf einer Grundfläche der Größe von 56.000 Quadratmeter gebaut worden. Die Schiffe mit der Größe bis 3.500 Tonnen Leergewicht könnten in diesem Hafen von Anker gehen. Das war im Blick.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo mit der alten Tradition in der Aufstellung der Haushaltsplanung stoppen, damit die nationale Finanzplanung effizienter und effektiver werden kann. Präsident Joko Widodo betonte gestern bei der Eröffnung der Sitzung zum Entwurf des Präsidialerlasses die Wichtigkeit der integrierten Planung zwischen den Sektoren der Zentralregierung und den Regionenregierungen. Der Präsident sagte dazu weiter, dass die Synchronisierung der Aufstellung des Haushaltsplanes für den Aufbau erörtert werden solle, denn sie der Schlüssel für den effizienteren und effektiveren nationalen Aufbau werde. Präsident Joko Widodo fuhr, dass sie die Aufstellung des Haushaltsplanes auf deutliche Prioritäten fokussieren solle. Präsident Joko Widodo hofft, dass die Qualität der Einzelheit der Aufstellung des Haushaltsplanes verbessert werden könnte. Dadurch könne jedes Ministerium oder jede Institution die Aufstellung des Haushaltsplanes in jeweiligen Ministerien und Institutionen kontrollieren. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird vom 18. bis zum 20. Mai dieses Jahres an der Gedenkfeier zum 20. Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Russland in Sochi, Russland, teilnehmen. Während dieser Zeit wird Präsident Joko Widodo ein bilaterales Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sochi, Russland, abhalten. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Dery Aman, sagte in Jakarta, dass diese Gipfelkonferenz eine wichtige Bedeutung für Indonesien habe, dass sie die Staatsoberhäupter von ASEAN und Russland zum ersten Mal treffen werden. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wird man während dieser Konferenz verschiedene Aktivitäten wie unter anderem ein Geschäftsforum veranstalten, um die Handels- und Investitionszusammenarbeit zwischen den Unternehmen zu stärken. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka Palace in Jakarta den Leiter des Büros für internationale und Auslandsbeziehungen der Kommunistischen Chinesischen Partei Song Tao empfangen. Dabei erörterten Joko Widodo und Song Tao verschiedene Themen, das sagte der Kabinettssekretär Pramono Anung gestern im Komplex des Präsidentenpalas in Jakarta. Dabei äußerten Song Tao Präsident Joko Widodo die Grüße des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Pramono Anung zufolge spiegele dieses Treffen den großen Wunsch der beiden Länder, um ihre Freundschaften zu stärken. So werde auch die Demokratische Indonesische Partei des Kampfes, PDIP, besuchen, so Pramono Anung. Er fuhr fort, dass Song Tao Präsident Joko Widodo die Einladung von Xi Jinping überreicht habe, um an der Gipfelkonferenz G7 in Hangzhou teilzunehmen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya bemutzi darum, die Entwicklung der 10 Prioritätstouristenziele zu beschleunigen, damit 10 neue Bali-Insel in Indonesien gegründet werden können. Zu diesem Zweck lud Minister Arief Yahya gestern 11 Gouverneure und 28 Bezirksleiter, Bürgermeister in ihren Regionen 10 Prioritätstouristenziele benannt werden, zur Koordinationssitzung in Jakarta ein. Bei dieser Koordinationssitzung wurde die Beschleunigung der Entwicklung dieser 10 benannten Prioritätstouristenziele erörtert. Arief Yahya sagte dabei, angesichts der Empfehlung des Präsidenten sollten die Regierungen die Beschleunigung der Entwicklung dieser 10 Touristenziele ernsthaft und konkret unterstützen. Diese 10 Touristenziele seien der Toba See, die Küste Tanjung Kelayang, die Inselgruppe Seribu, die Küste Tanjung Lesung, der Tempel Borobudur, die Berge Bromo Tengger Semeru, die Küste Tanjung Lesung, die Insel Mandalika, das Touristenziel Labuan Bajo, der Nasional Sepak Wakatobi und die Insel Morotai. Die indonesische Regierung wird über das Steuergeneraldirektorat schwere Sanktionen gegen die Steuerpflichtigen, die dem Programm der Steueramnestie nicht folgen, verhängen. Dies betreffe auch die Steuerflucht über Dokumente der Panama-Briefkastenfirmen. Der Sprecher des Steuergeneraldirektorats, Mekar Satria Utama, sagte in Jakarta, dass bei Steuerpflichtigen, die der Steueramnestie nicht folgten, die Regierung ihre versteckten Vermögen als Einkommen automatisch anrechnen und Steuer erheben werden. Ihm zufolge habe das Steuergeneraldirektorat die Daten der Steuerpflichtigen, die Gelder oder Vermögen im Ausland sparen würden. Die Regierung werde die Steuerpflicht weiter untersuchen und diejenigen verfolgen, die die Steueramnestie nicht nutzen wollen. Die Weltbank wird Indonesien eine Finanzhilfe gewähren, um die Flächen- und Waldbrände und die damit einhergehende Entstehung von Rauchwolken, wie im vorigen Jahr geschehen, zu verhindern. Der Leiter des Teams der Weltbank, Dennis Arial, sagte in Palembang nach dem Treffen mit dem Gouverneur Südsumatras, Alex Nordin, dass diese Finanzhilfe dazu dienen solle, die Waldbrände in Indonesien, einschließlich Südsumatras, zu bekämpfen. Diese Finanzhilfe werde stufenweise in mehreren Jahren realisiert werden. Der Gouverneur sagte dazu, er sei bereit, zur Verhinderung von Flächen- und Waldbränden Maßnahmen zu ergreifen. Die Provinz Nord-Sumatra habe die verbrannten Fläche restauriert und sei weiteren Wald- und Flächenbränden zuvorgekommen, um eine Wiederholung der Umweltkatastrophe zu vermeiden. So der Gouverneur Alex Nordin. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.043,70 Rupiah. Die Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.241 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Banyuwangi in die Provinz Ostjava zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Regierung Banyuwangi in der Provinz Ostjava entwickelt drei neue Touristenziele, um den Besuch der Touristen anzulocken. Der Damm Sidodari, die Küste Bangsring und die Küste Grenyu Watu Dodol in Kalipuro. Der Damm Sidodari ist ein Kakaoplantagengebiet im Distrikt Glenmore, das zu einem Kakaodorf entwickelt werden wird. In der Küste Bangsring können die Touristen gemeinsam mit Fischen schwimmen. Die Küste Grenyu Watu Dodol liegt im Distrikt Wongsorejo und wird 3000 Ziele entwickeln, um das Interesse lokaler und ausländischer Touristen anzulocken. I kuste grand new watu dodol is di turistisya ikone dir kuste Banyuwangi di im administrativen gebiet des distrikts Kalipuro liegt. Sie liegt etwa 15 km vom Stadtzentrum Banyuwangi und 2 km von Hafen Ketapang entfernt. Diese Küste wird von vielen Touristen besucht, da ihre Lage günstig ist. Sie liegt in der Achse der Bezirke Situbondo und Banyuwangi, sodass sie als Ruheort der Touristen aus Situbondo oder zur Stadt Banyuwangi über die Nordroute dient. Ursprünglichen Namen Watu Dodol heißt nun Grenyu Watu Dodol. Sie liegt nicht weit von der Verbindungsroute Banyuwangi und Bali entfernt. Watu Dodol wurde entwickelt, um die Interesse der Touristen, die nach Bali über Banyuwangi fahren, anzulocken. Diese Küste ist etwa 12 Hektar groß und ist in 3 Gebieten eingeteilt. Die Fläche für die Öffentlichkeit, Sonderfläche und Privatfläche. In der Privatfläche wird man Resorts bauen, die zwischen in uns ausländischen Touristen trennt. Die Fläche für die Öffentlichkeit kann von allgemeinen Touristen besucht werden. Die Sonderfläche dient den Verkäufern von Souvenirs und Speisen. Diese Küste ist auch mit ausreichenden Einrichtungen wie unter anderem Toiletten, einem Museum, einer Kunstgalerie, einem Playground und einer Gebetsstätte ausgestattet. Zuhörer, wenn Sie im Gebiet der Küste Grenyu Watu Dodol angekommen sind, werden Sie eine schwarze, 6 Meter hohe Koralle sehen. Dies ist einzigartig, da der Oberteil größer als der Grundteil der Koralle ist und daher stammt auch ihr Name Watu Dodol. Auf Japanisch bedeutet Watu Stein und Dodol ist eine Süßigkeit, die aus Lehmreis und Palmzucker hergestellt wird. Sie ist zäh. Watu Dodol heißt der harte und zähe Stein. An der Küstenlinie dieses schönen Touristenortes Watu Dodol wachsen viele Kokosnussbäume. Die Wellen dort sind nicht hoch. Die Küste bietet auch Wasserressourcen, die in der Nähe der Küste liegen. Sie können ebenso die Schönheit der Küste auf dem Hügel gegenüber der Straße genießen. Auf dem Hügel gibt es 2 Bunker, die als Versteck oder Verteidigungsort in der japanischen Kolonialherrschaft dienten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küstengrenze New Watu Dodol in Banyuwangi in der Provinz Ostjava. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den Weltgesundheitstag und außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Der Weltgesundheitstag wurde jedes Jahr am 7. April gefeiert und von der Weltgesundheitsorganisation unterstützt. Im 1948 hielt die Weltgesundheitsorganisation die erste Weltgesundheitsversammlung. Diese Versammlung entschied den Weltgesundheitstag am 7. April jedes Jahres von 1950 zu feiern. Der Weltgesundheitstag wurde gefeiert, die Gründung der Weltgesundheitsorganisation zu gedenken. Ist als Chance gesehen, die Aufmerksamkeit der Welt über die wichtigen Fragen der globalen Gesundheit zu ziehen. Die Weltgesundheitsorganisation wurde die internationale, regionale und lokale Veranstaltungen an diesem Tag. Der Weltgesundheitstag wurde von verschiedenen staatlichen und Nichtregierungen, die ein Interesse an Fragen der öffentlichen Gesundheit haben, anerkannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr ist das Thema des Weltgesundheitstag Beat Diabetes oder auf Deutsch Diabetes zu besiegen. Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in Südostasien Regional Bureau, Sarth Adhikari, sagte zu diesem Zeitpunkt, Diabetes mellitus war eine chronische Erkrankung mit hoher Belastung. Diabetes wurde auch als globale Epidemie bezeichnet. Es wurde das Land mit niedrigem und mittlerem Einnahmen getroffen. Die Last der Diabetes geschieht nicht nur im Gesundheitssektor, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Sektoren. In Gedenken des Weltgesundheitstages 2016 wird das Thema von Beat Diabetes gefordert. Die Prävention, Behandlung zu verbessern und Diabetes zu besiegen. Die Diabetes-Kampagne hatte drei Hauptziele. Erstens verbessern das öffentliche Bewusstsein für die Gefahr und eine Zunahme der Fälle von Diabetes. Vor allem die Menschen, die aus Ländern mit niedrigen und mittleren kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zweitens den Zugang zur speziellen, wirksamen und erschwinglichen Behandlung zu erhöhen. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation werden erwartet. Sie können die Anstrengungen für Prävention, eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von Patienten mit Diabetes vermehren. Drittens, die Gemeinden zu erkennen, die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Belastung von Diabetes ist riesig. Dafür startete die Weltgesundheitsorganisation einen Gesamtbericht über Diabetes erstmal in diesem Jahr. Daher ist die Vorbereitung von Informationen zu Diabetes-Risikofaktoren im Zusammenhang sehr wichtig geworden, vor allem über ungesunde Lebensstil der Menschen. Die Kampagne ist erwartet, können die Menschen bewusst zu machen, dass Diabetes eine ernste Krankheit ist, kann aber mit einem gesunden Lebensstil. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Dominations RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Popsängerin Titi Sandora vor. Liebe Zuhörer, bevor wir Titi Sandora näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Bunga Mawar oder auf Red Rose. Gute Unterhaltung.
Syurer, titik sandora hat einen vollständigen Namen, Umiati, und ist am 20. Januar 1954 in Bentar bei Bumi Ayu, Mitteljava geboren. Sie begann ihre Karriere als Sängerin in den 60er Jahren. Sie veröffentlichte das erste Album mit dem Lied Sibonjel, das von Zainal Kombo unter der Leitung von Zainal Arifin arrangiert wurde. Das lustige Lied wird jeden Tag in allen Rundfunkstationen gesendet. Titik Sandora singt neben dem Lied Sibonjel auch die Lieder Puchiyama, Si Siti Jadi Penganten oder Si Verheiratet und Teman Sekolah oder Sulen Kamerat. Mit diesem Liedern ist Titik Sandora populärer geworden. Titik Sandora wurde mit den Kompositionen von Yasir Syam und Yesi Venas bekannt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Merantau oder vielleicht Auswandern. Viel Spaß beim Zuhören. Zwar merantau oder auswandern von Titik Sandora. Der Höhepunkt der Karriere von Titik Sandora wurde im Duett mit Muhsin Alatas erreicht. Danach heiratete sie mit Muhsin Alatas. Titik Sandora hat einen Erfolg mit den Hits Hallo Sayang oder Hallo Liebe, Dunia Belum Kiamat oder Die Welt geht noch nicht zu Ende. Hatiku Hatimu oder Mein und Dein Herz, Pertemuan Adam dan Hawa oder Treffen zwischen Adam und Eva und Jangan Marah oder Sei nicht ärgerlich. In jener Zeit wurden diese Lieder in Radios gesendet. Dadurch waren ihre Lieder in den 1970er Jahren bei vielen Indonesian Musikliebhabern sehr beliebt. Bevor wir uns von Inner of Sweden hören, Sie zwei weitere Lieder von Titik Sandora mit dem Titel Dunia Belum Kiamat oder Die Welt geht noch nicht zu Ende und Hatiku Hatimu oder Mein und Dein Herz. Auf Wiederhören.
siapa yang mau.
Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau.
Sudah kupikir sama saja, jauh tinggi bulan dan bintang.
Sampai kemana abang mimpi, banyak pikir, pikir merusak hati. Kembang tidak
setangkai,
dunia belum
kiamat.
Panjang umur ada jodoh, banyak gadis
pilihan,
banyak janda.
Ui, ui,
dunia belum kiamat.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.